Dies ist die Geschichte von Jona.
Jona sitzt vor seinem Haus und liest in der Zeitung, wie schlecht die Menschen in der großen Stadt Ninive sind.
Jona bekommt von Gott den Auftrag, den Menschen in Ninive zu sagen, dass Gott sie bestrafen wird, wenn sie nicht aufhören, so viel Böses zu tun.
Jona hat Angst und flüchtet. Er will nicht nach Ninive gehen. Er rennt weg und versteckt sich auf einem Schiff.
Und so floh Jona vor Gott. Er suchte sich ein Schiff und fuhr nach Tarsis, das auf der gegensätzlichen Richtung von Ninive lag.
Hallo junger Mann, wir wünschen dir eine schöne Reise.
Ich hoffe, du wirst nicht so schnell seekrank. Ach, mach ihn jetzt noch nicht so eine Angst, das ist doch eine ruhige Fahrt.
Die Fahrt ging los und zuerst sah alles ruhig und schön aus. Doch plötzlich wurde es stürmisch. Ein Sturm zog auf und es gewitterte.
Werft allen Ballast von Bord. Alles, was schwer aussieht, muss hier runter. Schnell beeilt euch.
Und so warf die Crew alle Schwere von Bord und hoffte so, dass sie besser durch den Sturm kamen.
Wo ist denn unser Mitreisender?
Keine Ahnung. Ich habe ihn zuletzt gesehen, da hat er geschlafen.
Als ob er bei diesem Sturm schlafen könnte.
Der Kapitän ging unter Deck und schaute nach Jona. Und tatsächlich, Jona schlief.
Sag mal, wach bloß auf und bete am besten gleich zu deinem Gott. Denn wenn nicht bald was passiert, gehen wir unter.
Da gibt's ein kleines Problem.
Sultan, werfen wir ein Los und finden heraus, wann dieses Unwetter Schuld hat.
Und so losten sie das Los. Und das Los fiel auf Jona.
Was hast du denn bitte schön gemacht, dass wir jetzt in diesem Sturm sind? Los, raus mit der Sprache. Warum ist dein Gott so sauer auf dich?
Ich bin auf der Flucht vor ihm. Wie bitte? Wer flieht denn schon vor seinem eigenen Gott? Ist er nicht allwissend und weiß immer, wo du bist?
Ja, das merke ich auch gerade. Am besten werft du mich über Bord.
Hier wird niemand über Bord geworfen. So machen wir das nicht. Es muss eine andere Lösung geben. Los an die Rudern und rudert.
Und so ruderten sie, so stark sie konnten. Doch der Sturm wurde immer stärker.
Nun kommt schon. Ich erlaube es euch, werft mich von über Bord.
Mir gefällt das gar nicht, aber meinetwegen. Aber sagt deinem Gott bloß, dass wir das nicht gerne machen. Er soll uns bitte verzeihen.
Und so warfen sie Jona über Bord. Und sofort legte sich der Sturm.
Woher dieser Gott hat dir eine Macht? Wir sollten ihn ein Opfer bringen und uns bedanken.
Als die Seemänner Jona ins Meer geworfen haben, hörte der Sturm sofort auf. Jona wurde von einem großen Fisch verschluckt.
3 Tage lang war Jona im Bauch von diesem Fisch. Er hatte große Angst und betete zu Gott. Er bereute, dass er weggelaufen ist.
Der Fisch spuckte Jona am Strand aus.
Jona erzählte den Menschen in Ninive, dass Gott ihre Stadt vernichten wird, wenn sie nicht aufhören, so viel Böses zu tun. Da glaubten die Menschen an Gott und bereuten alles. Gott vergibt ihnen und darüber ärgert sich Jona sehr.
Jona verlässt Ninive. Er will sehen, was mit Ninive passiert. Gott lässt eine große Pflanze über Jona wachsen. Sie gibt ihm Schatten und er freut sich sehr darüber.
Aber am nächsten Tag wird die Pflanze von einem Wurm angefressen und vertrocknet. Jona muss in der prallen Sonne sitzen. Darüber ist er so wütend, dass er lieber sterben möchte.
Gott sagt zu Jona: Du hast nichts für diese Pflanze getan. Sie war an einem Tag da und nun ist sie weg. Aber du hast dir gewünscht, dass sie bleibt und ich soll den vielen Menschen nicht vergeben. Sie haben doch bereut und sind umgekehrt. Ich will sie verschonen.
Jona versteht und betet zu Gott.
Jona kehrt nach Hause zurück zu seiner Familie. Er hat viel zu erzählen.
Auch wenn die Predigt heute nicht so lang wird, bieten wir im Gottesdienst diesmal einen ganz besonderen Service an. Es gibt Kissen. Wer also müde wird oder meint, er braucht ein bisschen weicheren Sitz. Heute kann man sich hier bedienen. Das ist nur an diesem Sonntag so. Wir haben die Geschichte von Jona gehört und anschaulich vor Augen gestellt bekommen. Das ist ja wirklich eine Hammergeschichte. Da geht es immer hoch und runter und es passieren viele wundersame Dinge. Jona, der Sohn des Amittai, haben wir gehört, war 3 Tage lang im Bauch eines Riesenfisches in völliger Dunkelheit und Nässe. Ganz ehrlich, liebe Kinder, liebe Erwachsene, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ich bekomme ja schon Platzangst, wenn ich zu einer Untersuchung in ein MRT muss. Ich hasse das. Das ist so eng. Macht bloß nicht die Augen auf, wenn ihr da drin seid. Aber zum Glück hat man eine Notklingel da und das dauert ja auch nur ein paar Minuten. Und diese Röhre ist auch nicht dunkel und schleimig, so wie ein Fisch. Aber wer möchte in einem Fischmaul sitzen, das so nach Meer und nach verfaulten Krabben stinkt? Boah, und da krabbeln noch so Tiere drin. Und es ist eng und dunkel. Manche Kinder bekommen ja schon Panik, wenn sie einen Pullover über den Kopf ziehen müssen und der so eng ist. Und stellt euch mal vor, der Jona 3 Tage, 3 Nächte, ich weiß gar nicht, wie der die Zeit überhaupt mitbekommen hat, aber ist auch egal. Er wusste ja gar nicht mehr, ob er überhaupt da überleben wird. Er kauert in einer glitschig dunklen, ekligen Umgebung. Sehr gruselig, sehr gruselige Geschichte, ganz gruselig, ganz gruselig. Und am Ende findet er sich japsend irgendwo am Strand von Israel wieder. Er kommt da raus, so wie ein halb ertrunkener, völlig fertig und erschöpft und er denkt, Mensch, das kenne ich, war die Palme da. Ich glaube, ich bin in Israel. Ein Glück, Gott sei Dank. Die teure Fährpassage, die er gebucht hatte, bis ans Ende der Welt. Das schöne Geld. Die verzweifelte Flucht vor Gott, alles umsonst, alles vergeblich. Er ist wieder am Ausgangspunkt seiner Reise. Und an diesem Punkt, genau an diesem Punkt, setzt das 3. Kapitel des Jona-Buches ein. Und im 3. Kapitel erfahren wir von einem noch viel größeren Wunder als das Wunder mit dem Fisch. Denn in nur wenigen Versen wird von einer spektakulären Erweckungsbewegung in der Bibel berichtet. Geschätzt, mal so grob geschätzt, über 500.000 Menschen. Das ist eine Stadt von der Größe Bremens. Stellt euch vor, ganz Bremen kehrt zu Gott um. 500.000 Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte, bewegen sich zu Gott. Eine gewaltige Bußbewegung setzt in Ninive ein. Jona wird sich vor Überraschung die Augen gerieben haben und wir könnten das heute auch tun. Denn was hier in wenigen Worten beschrieben wird, ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Die Assyrer. Die Assyrer bekehren sich. Das heißt, diese Menschen wenden sich zu Gott. Die Assyrer waren wirklich so das kriegerischste und brutalste Volk, was man sich in der Antike vorstellen konnte. Im späten 9. Jahrhundert, in der Zeit von Jona, war Assyrien eine Weltmacht. Ihre Armeen waren gefürchtet. Wahrscheinlich noch mehr als die russischen. Aber die fürchtet man jetzt auch nicht mehr so. Ich weiß es nicht. Nur selten erlitten die Assyrer eine Niederlage. 853 vor Christus unterlag König Ahab von Israel. Sie hatten eine Koalition gebildet mit 9 weiteren Königen. Sie unterlagen den Assyrern, obwohl sie 2000 Streitwagen und etwa 14.000 Fußsoldaten hatten in der Schlacht von Karka. Und Ahab wird dort tödlich verletzt durch einen Pfeil, der ihn trifft, hier in die Seite. Und er kann aus der Schlacht nicht fliehen auf seinem Streitwagen. Und deswegen verblutet er. Die Strafe der Assyrer war furchtbar und grausam. Ich will das nicht im Einzelnen schildern. Mir wurde das verboten, das zu erzählen. Aber das sind die besten Horrorfilme, die man gucken kann. Die kann man sich vorstellen. All das passiert da. Am Ende mussten die Assyrer einen Eid ablegen. Sie mussten schwören, einen Eid auf den Gott Assur. Und sie mussten hohe Tribute zahlen. Und wenn sie das nicht taten, dann kamen die Assyrer wieder. Und die Strafe war noch viel schlimmer. Noch fürchterlicher. Die Assyrer waren furchtbar und brutal und sie waren knallhart. Und zu diesem Volk soll der Jona hingehen und ihnen Gottes Gericht ankündigen. Da heißt es in der Bibel, Jona ging eine Tagereise weit, also einen ganzen Tag lang ist er gelaufen in die Stadt hinein, so riesig war die. Und er stellt sich da auf den Marktplatz hin und er rief, noch 40 Tage, Und Ninive wird ein Trümmerhaufen. Hat er gedacht, den Auftrag Gottes werde ich schnell erledigen. Ich sage das dreimal und dann gehe ich wieder nach Hause. Noch 40 Tage und Ninive wird ein Trümmerhaufen. Wie gesagt, die Hauptstadt Ninive war eine Megacity. Dagegen waren alle Städte in Israel, was der Jona so kannte, so popelige Provinznester. Und wie alle Israeliten hasste der Jona die Assyrer so sehr, weil sie so brutal waren und weil sie sie auch besiegt hatten. Diese Unmenschen, diese Feinde. Für Jona, den Ausländer, war es auch nicht ganz ungefährlich, sich auf den Marktplatz von Ninive hinzustellen und da irgendwie Gericht anzukündigen. Er schreit darum, noch 40 Tage und Ninive wird ein Trümmerhaufen. Wörtlich sagt er, Ninive wird umgedreht wie ein Pfannkuchen. Einmal so rumgeworfen, zack. Also, es ist nicht ganz einfach, sich in eine so große Stadt hinzustellen auf einer Holzkiste und da zu rufen, noch 40 Tage und Ninive wird ein Trümmerhaufen. Aber ich glaube, nach der Sache mit dem Fisch, da hatte der Jona noch mehr Angst vor Gott als vor den Assyrern. Und er hat das durchgezogen. Und jetzt, und das ist das Unglaubliche an der Geschichte, jetzt passiert etwas so Wundersames. Der Jona hält die Predigt seines Lebens. Es ist nur eine kurze Predigt. Und über 500.000 Menschen wenden sich zu Gott. Also Bremen, wenn ganz Bremen sich bekehrt, warum nicht? Heute wird da gewählt, glaube ich. Wir segnen die Menschen in Bremen, dass sie da was Gutes wählen. 500.000 Menschen wenden sich zu Gott. Die einfache Botschaft eines ungehorsamen Propheten verändert die Herzen der Menschen von solch einem brutalen Kriegsvolk. Jona war jetzt wirklich nicht mehr der Superprophet, wo man sagen würde, wow, der Jona, der macht immer alles richtig, der ist Gottes Liebling, der macht nie einen Fehler. Das war einer, der ist vor Gott abgehauen. Der hat sozusagen die Sachen hingeschmissen und gesagt, Gott, du kannst machen, was du willst. Ich fahre bis ans Ende der Welt, wo du mich nicht finden kannst. Und da verstecke ich mich. Und Gott holt ihn ein mit einem Sturm und mit dem Fisch und dieser ganzen Geschichte. Und dieser Erfolg, den der Jona hat, der Erfolg seines Lebens, der Höhepunkt seiner Karriere als Prophet, der macht ihn fertig. Zu Hause in Israel, da wollte ihn keiner mehr so recht hören. Wenn er da anfing zu reden, sagten die, ey Alter, geh nach Hause. Du nervst uns mit deinen Sprüchen. Wir kennen das alles. Wir kennen Gott. Was willst du uns erzählen? Jona, komm, setz dich da vor dein Haus und guck in die Gegend. Sei ruhig. Aber hier in Ninive, in dieser Megacity, diese abgebrühten Heiden, also hat man sie sich vorgestellt, diese Götzenverehrer, dieses rohe Volk, bei denen geht das voll rein. Jona versteht die Welt nicht mehr, er versteht auch Gott nicht mehr. Vers 5 und 6. Die Leute in Ninive wandten sich zu Gott und sie setzten ihre Hoffnung auf sein Erbarmen. Sie beschlossen also zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue ein Trauerkleid an. Jonas Botschaft, Achtung, war nämlich dem König von Ninive, dem Obersten, gemeldet worden. Der steigt von seinem Thron, legt seinen Königsmantel ab, zieht das Trauergewand an und setzt sich in die Asche. Sogar der König von Assyrien, der mächtigste Mann seiner Zeit, der mächtigste Mann von diesem großen Volk, er zieht ein Trauergewand an, ganz Ninive trauert und hofft auf Gottes Gnade. Und alle liefen da die ganze Zeit nur noch in so graubraunen Sacktüchern durch die Stadt. Und sie hofften auf einen Gott, den sie gar nicht richtig kannten. Vielleicht geht uns das manchmal auch so als Christen. Wir möchten so gerne Menschen wie Jesus gewinnen. Menschen, die uns nahestehen, die wir gerne haben, die wir mögen, Verwandte, Freunde. Und wir beten und wir reden und wir laden ein und wir beten wieder und nichts passiert. Und dann werden wir vielleicht beiläufig oder gezwungenermaßen in eine Situation gebracht, wo wir einem Menschen, der gar nicht fromm und anständig aussieht, der uns auch vielleicht nicht sympathisch ist, dem erzählen wir was von Gott. Und mit einmal dieser Mensch zeigt Interesse an Gott. Und wir denken, nee, das gibt's doch gar nicht. Jetzt mühe ich mich so lange für meine Liebsten. Die sagen, komm, vergiss es. Und dann erzähle ich da irgendeinem was in der Bahn oder irgendwo. Und mit einmal sagt er, das ist ja interessant. Jonah versteht die Welt nicht mehr. Er ist ein Prophet wider Willen. 3 Tage lang war er dem Untergang geweiht. Und er wird Gottes Werkzeug für eine gewaltige Erweckung. Dieser gescheiterte Prophet, dieser Dienstverweigerer. Aber er wird es unter Menschen, die er eigentlich gar nicht mochte. Er mochte die Leute nicht. Und mit seiner Leidensgeschichte ist Jona, sein Name heißt übrigens Taube übersetzt, zu einer Art Vorgänger für einen anderen besonders unschuldig Leidenden geworden. Denn Jesus bezieht sich explizit auf Jona. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, sagt Jesus zu den Leuten dieser seiner Zeit, die Leute hier sind verkehrt, sagt er. Sie wollen von Gott nichts wissen, aber Beweise wollen sie sehen. Und dann sagt er weiter, der einzige Beweis, den sie bekommen werden, entspricht dem, was mit dem Propheten Jona geschehen ist. Denn so wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch eines Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Jesus zieht eine Analogie und sagt, das, was da mit Jona passiert ist, das ist sozusagen ein Vorlauf zu dem, was jetzt mit mir passieren wird. Und dann sagt er weiter, am Ende des großen Gerichtstages werden die Bewohner von Ninive aufstehen. 1,5 Million Leute wird aufstehen. Und sie werden die Menschen, zu denen Jesus geredet hat, sie werden sie anklagen. Denn sie werden sagen, als Jona uns warnte, da haben wir unser Leben geändert. Und Jesus sagt, und heute steht vor euch mehr als Jona. Das bezieht er auf sich. Wie auch immer, auch wenn die Menschen Gott gar nicht so richtig kannten, auch wenn die nicht alles richtig gemacht haben, die waren bestimmt nicht nur nett, das habe ich ja gesagt. Aber Gott verschont die Stadt am Ende mit dem Strafgericht. Und die Botschaft ist die, finde ich, wer Gottes Urteil über sein Leben akzeptiert und wer sein Leben ändert und wer auf Gott hofft, der wird gerettet. Denn Gott sucht bei uns, ob wir gläubig oder ungläubig sind. Ob wir Israeliten oder Assyrer sind, brutale Menschen oder nette Menschen. Gott sucht bei uns nicht Perfektion, er sucht Umkehr, er sucht ehrliche Herzen, er sucht Offenheit. Gott sieht, wem es ernst ist und er akzeptiert das. Er akzeptiert das. Gott ist kein Menschenhasser. Er will nicht den Tod von Sündern. Gott liebt selbst die kaputtesten Typen, die wir eklig finden, die wir nicht mögen, wo wir sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott euch lieben kann. Aber Gott liebt auch diese Menschen. Und ihn kümmert selbst das Schicksal der vielen Tiere in der Stadt. Das wird hier extra gesagt. Gott sagt, soll ich so viele Tiere und so viele Menschen vernichten? Sollte mir das nicht leid tun? Auch die Tiere sind Gott nicht egal. Und der Gott der Bibel, der Vater von Jesus, zu dem wir beten dürfen, er hat ein Herz. Für die Menschen in Israel, für die Menschen damals in Ninive und auch für dich und für mich. Und Gott schenkt uns seine Gnade, so wie den Menschen von Ninive damals. Gott ist voller Gnade und Liebe für dich, für dich, für dich und auch für mich und für jeden Menschen. Amen.